Aber das Wort Gottes setzt frei. Amen. Jesus sagt in Johannes 8, 31, 32, sagt er, ihr seid wahrhaftig meine Jünger, wenn ihr in meinen Worten bleibt. Und dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Amen. Und so wollen wir das Wort Gottes auch hören, auch heute wieder, jetzt mal neu, wenn du es liest zu Hause, wenn du es wieder Bär unterwegs, ne, im Auto auf der mit der Hörbibel hörst oder wenn du jetzt hier die Predigt hörst. Das ist immer wichtig, das Herz aufzutun und die Wahrheiten Gottes zu empfangen, weil die Wahrheit setzt uns frei. Und wir brauchen so viel Freisetzung von Prägung, wir brauchen so viel Freisetzung von Lügen, von falschen Lehrmeinungen, von Erfahrungen, die wir haben, die nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Und das Wort Gottes hat immer diese Kraft, wie ein zweischneidiges Schwert zu schneiden und dort das wir abzutrennen aus unseren Herzen, unseren Gedanken, was aus unserer Seele kommt, wo kein Leben drin ist. Und auch diese Gedanken und diese Dinge abzutrennen, diese Worte, die der Teufel in unser Herzen gesät hat und die den Tod bringen. Und diese Dinge möchte Jesus heute abtrennen, er möchte sie wegschneiden, damit das, was aus dem Geist Gottes geboren ist, was allein die Fähigkeit hat, Dinge zu verändern und Leben hervorzubringen, in uns Gestalt gewinnt. Amen. Es ist so wichtig, immer wieder das Herz zu öffnen. Jedes Mal, wenn du zu Hause auch deine Bibel liest, Heiliger Geist, lehre mich die Wahrheit und setz mich frei. Amen. Und verändere mein Leben. Denn der Heilige Geist, wir feiern heute Pfingsten und es geht noch um das Thema, wir sind eigentlich schon drin, weil der Heilige Geist ist gekommen und er ist der Geist der Wahrheit. Jesus beschreibt ihn mindestens zweimal im Johannesbrief, im Johannesevangelium, als den Geist der Wahrheit. Er beschreibt ihn, wenn er kommen wird, der Geist der Wahrheit, wird er euch in alle Wahrheit leiten und in alle Wahrheit führen. Und er wird euch an all das erinnern, was ich euch gesagt habe, und er wird euch das Zukünftige ebenso zeigen. Das heißt, der Heilige Geist kommt und er ist der Geist der Wahrheit und er offenbart uns die Wahrheit. Und es ist ganz wichtig zu wissen, diese Grundlagen, sag ich mal, auch zu beherzigen, weil im Umkehrschluss, Jesus ist die Wahrheit, hat er von sich selbst gesagt, sein Wort ist die Wahrheit und der Heilige Geist ist die Wahrheit. Es gibt, und das ist alles eins. Und außerhalb von Jesus, außerhalb vom Heiligen Geist und außerhalb vom Wort Gottes, gibt es keine Wahrheit. Amen. Die Wahrheit ist eine Person. Und jetzt ist Jesus im Himmel und die Person des Heiligen Geistes wohnt in unserem Herzen. Und er ist die Wahrheit in Person und leitet dich in alle Wahrheit. Das heißt, außerhalb von ihm gibt es keine Wahrheit. Die Welt ist geprägt von Lüge, weil der Vater der Lüge diese Welt beherrscht vom Lufthimmel aus und auch unter der Erde. Ja? Also jeder Mensch ist unter dem Geist der Lüge und er muss die Wahrheit vom Geist der Wahrheit erkennen. Amen. Ich habe früher in der Kirche das Pfingsten immer das Lied habe ich gerne gesungen von Martin Luther, und er kommt der Geist der Wahrheit und kehre bei uns ein, verbanne Druck und verbreite Licht und Schein. Genau. Amen. Das war gut. Aber da gab es auch eine Strophe, die war auch sehr gut. Die habe ich auch mal mit ganzem Herzen mitgesungen. Fällt mir gerade. Wir singen zu wenig Lieder. Ja. Weck die tote Christenheit aus dem Schlaf der Sicherheit. Amen. Und das hat Luther damals gesungen, von über 500 Jahren hat er das gesungen, weck die tote Christenheit aus dem Schlaf der Sicherheit. Umso wie viel mehr müssen wir das heute singen. Amen. Weck die tote Christenheit in Deutschland aus dem Schlaf der falschen Sicherheit. Amen. Weil die falsche Sicherheit kommt vom Teufel. Und er verschleiert und er schläfert das Volk Gottes ein, damit es nicht bereit ist am Tag der Rückkehr des Herrn Jesus Christus. Amen. Deswegen ist unsere dringende Aufgabe, mit dem Geist der Wahrheit zusammen uns vorzubereiten zu lassen auf die Wiederkunft von Jesus. Das ist sein Hauptwerk, Merkmal oder sein Ziel. Das ist das, was er mit uns tut. Er ist der Freund des Bräutigams, wenn man es mal so nimmt, der hier auf diese Erde gekommen ist vor 2000 Jahren, um die Gemeinde, die Brautgemeinde von Jesus Christus aus den Juden und den Nationen vorzubereiten auf den Tag, da Jesus die Wohnung im Himmel fertig gebaut hat und der Vater das Signal gibt, diesen großen Schofarruf, wo dann der Erzengel laut auch schreit und Jesus kommt zurück, seine Braut zu holen. Auf diesen Tag laufen drauf zu. Und was uns dort in Wachsamkeit hält, ist dieser Geist der Wahrheit. Amen. So, und jetzt lasst uns mal reinschauen. Ich will bloß ein paar wenige Aspekte heute rausnehmen. Ihr kennt ja alle die Pfingstgeschichte. Aber lasst uns mal noch mal reinschauen in Apostelgeschichte 2. Und hier steht Vers 1. Als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Das heißt, der Tag des Pfingsten ist unsere deutsche Übersetzung. Das war das Schavutfest. Ja? Das wurde schon diese Woche, glaube ich, am Mittwoch, Donnerstag war das, laut dem jüdischen Kalender. Das heißt, das Schavutfest hat sich erfüllt und das Schavutfest im jüdischen Festkalender war genau 50 Tage nach Pesach, nach dem Passafest. Und dieser Tag hat sich erfüllt. Und Gott schickt genau an diesem Tag des Schavut schickt er seinen Geist. Weil diese Dinge, die vorher die Juden gefeiert haben, während dieses Schavut-Festes, eine Vordeutung waren auf das Wirken des Heiligen Geistes. Darüber habe ich aber letztes Jahr gesprochen, das mache ich dieses Jahr nicht nochmal ausführlich. So, aber ich möchte es nur nochmal erwähnen, dass das Schavut-Fest ist eines der drei Jahresfeste im jüdischen Jahreskreislauf, wo alle Juden nach Jerusalem pilgern mussten. Das erste war das Passafest, deswegen war zum Passafest Jerusalem und Umgebung war voll. Von Pilgern, nicht nur aus ganz Israel, sondern auch aus den verschiedenen Nationen, wo sie verstreut lebten. Sie mussten zum Passafest nach Jerusalem ziehen und dort das Passahlamm essen. Und das Passahlamm wurde zur selben Zeit außerhalb der Stadt geschlachtet, als die Juden im Tempel das Passahlamm schlachteten als Opfer. Ja? Jesus hat diese Feste alle erfüllt. So, und das dritte Jahresfest ist dann das Laubhüttenfest, was wir schon mehrmals hier gefeiert haben mit der messianischen Gemeinde. Zu diesem Fest mussten auch alle Juden nach Jerusalem ziehen. Aber mittendrin war dieses Pfingstfest oder Schavut und mussten alle Juden ebenso nach Jerusalem ziehen und dieses Fest zu feiern. So. Und als dieser Tag dieses Festes sich erfüllte, geschah Folgendes. Alle 120 Jünger von Jesus, die zehn Tage im Obergemach eingeschlossen gesessen haben und dort ihre charakterlichen Unterschiedlichkeiten bearbeitet haben mit dem Herrn. Denn es steht nämlich hier, nach den 10 Tagen waren sie alle einmütig beisammen. Amen. Es ist ganz wichtig für den Empfang des Heiligen Geistes, dass die Gemeinde nicht sich 10 Tage einschließt, aber dass sie eng zusammen ist und sich reibt, bis die charakterlichen Prozesse so weit gediegen sind, dass man den Bruder und die Schwester höher achtet wie sich selbst und liebt. Amen. So, diese Dinge sind notwendig. Ohne eine feste Gemeinde, wo du integriert bist, funktioniert sowas nicht. Da kannst du dich auch wieder zurückziehen und kannst sagen, oh, tschüss, das gefällt mir jetzt nicht. So, dann ist aber schwierig mit dem Empfang des Heiligen Geistes. Das heißt, sie waren alle einmütig beisammen. Und es war noch eine weitere Voraussetzung gegeben, die genau 50 Tage vorher stattgefunden hat, die ich schon erwähnt habe. Das ist das Pesach- oder Passafest. Das heißt, ohne Passa, ohne Pesach gibt es kein Schavut. Das heißt, ohne das Opfer von Jesus Christus als das wahre Opferlamm, ohne sein Sühneopfer als das Lamm Gottes, gibt es kein Pfingsten. Noch kürzer zu sagen, ohne das Kreuz keinen Heiligen Geist. Amen. Und das müssen wir uns so einprägen, weil diese ganze Festreihenfolge, Gott hat das alles geplant, das spricht eine stark prophetische Sprache und hat für uns auch was zu sagen. Ohne das Kreuz kein Empfang des Heiligen Geistes. So, und die Jünger waren ja mit Jesus zusammen, sie waren wiedergeboren, Jesus hat ihnen den Heiligen Geist eingehaucht am Tag der Auferstehung, aber sie hatten noch nicht die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, da sagt er, ihr müsst warten in Jerusalem, bis das kommt. Hat nicht gesagt, wie lang, aber sie blieben beisammen. So, und das Kreuz hat seine Arbeit getan in den Herzen während dieser 10 Tage Vorbereitung. Und dann waren sie bereit, in Einmütigkeit den Heiligen Geist zu empfangen. Und das ist auch ein wichtiger Punkt für uns heute jetzt in dieser Zeit, weil viele rufen und schreien nach Erweckung und das schon jahrelang und jahrzehntelang. Und viele sehen sich nach einer neuen Ausgießung des Heiligen Geistes persönlich und ich allen voran. Amen. So, aber was das Wort Gottes uns lehrt, die Wahrheit, und die müssen wir erkennen und freimachen, es gibt keine Erfüllung mit dem Heiligen Geist, ohne dass das Kreuz vorher seine Arbeit getan hat. Amen. Ansonsten ist das nur ein Reisigfeuer, ein Oberflächenbrand, der nicht in die Tiefe geht. Amen. So, machen wir weiter. Vers 2. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Die waren zusammen, eingeschlossen, in Furcht vor den Juden, ja, die ihren Meister 50 Tage vorher gekreuzigt haben. Voller Furcht im Obergemach. Und plötzlich kommt Gott von oben mit einem gewaltigen Brausen vom Himmel her und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Stellt euch vor, wir wären hier 10 Tage eingeschlossen, Herr, aus Angst vor den, was haben wir früher, Stasi-Leute oder so, die früher die Gemeinde verfolgt haben, KGB, was weiß ich, was sich so nennt. Und plötzlich kommt von oben ein Brausen und erfüllt dieses ganze Haus. Ein Gedöse, ein Brausen, ein so lautes Geräusch wie von einem gewaltigen Wind und das Geräusch dieses Windes war so laut, dass hier steht im Vers, ich gehe schon mal ein Stück vor, Vers 6, als nun dieses Gedöse entstand, kam die ganze Menge aus Jerusalem zusammen, wurde bestürzt. Das heißt, dieser Sound dieses Windes, dieses Rauschen, dieses Getöse war so laut, dass das in ganz Jerusalem gehört wurde. Weil die Leute kamen dann hin, was ist denn hier, ein Wirbelsturm in Jerusalem? Wer war denn schon mal in diesem Obergemach in Jerusalem? Ja, gibt es schon mehrere. Wir waren auch schon dort. Und das ist ein ganz spezieller Ort in Jerusalem, wo das stattgefunden hat. Und es liegt nicht ganz so zentral, aber die Juden rannten alle dorthin, weil sie hörten etwas. Und stellt euch mal die Jünger vor, die haben ja auf den Heiligen Geist gewartet. Und dann plötzlich sitzen die dort zusammen und was kommt? Ein gewaltiges Geräusch, wie an einem Wirbelsturm. Und denkt, was geht's? Und muss ich mal in ihre Lage hineinversetzen, was geht jetzt los? Der Wind erfüllte das Haus. Aber ihnen erschienen Zungen, wie das Kind heute schon gemalt hat, wie von Feuer. Und sie zerteilten sich und setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen. Das heißt, der Wind füllte das Haus, aber auf jeden Einzelnen der 120 war wie so eine Feuerzunge. Amen. Der Heilige Geist, im Hebräischen heißt er Ruach HaKadosh, also Ruach heißt der Wind. Er kam wie ein gewaltiger Wind. Aber er erfüllte die Jünger nicht mit Wind, sondern mit Feuer. Amen. Das ist die Manifestation des Heiligen Geistes. Der Wind zieht die Leute von draußen, aber das Feuer ist für die, die durch das Kreuz gereinigt sind. Amen. Nur sie können das Feuer empfangen, die anderen den Wind. Aber das Feuer ist für die, die vorbereitet sind. Das Feuer fällt auf ein Opfer. Amen. Das auf den Altar gelegt wurde. Dort fällt das heilige Feuer. Und auf jeden Einzelnen setzt sich dieses Feuer. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Dieses Feuer füllte sie vollkommen aus. Zuerst ihren Geist, dann ihre Seele, in ihren Körper, alles. Und sie fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Amen. Was geschah hier vor reichlich 2000 Jahren? Gott kam auf die Erde. Gott, der Heilige Geist, kam auf die Erde und ist seitdem geblieben. Gott hat genau das erfüllt, was Jesus prophezeit hat in Johannes 14, Vers 16 bis 18. Jesus sagt, Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand, Fürsprecher geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Das Wort, was hier steht, einen anderen Beistand, das heißt, der Vater wird euch jemanden geben von derselben Qualität wie ich. Jesus sagt, ich lasse euch nicht allein zurück. Es kommt jemand, der genauso ist wie ich, bloß anders. Er kommt nicht nur nach Jerusalem, nicht nur nach Israel wie ich, in Menschengestalt, sondern er kommt auf alles Fleisch, wie der Prophet Joel prophezeit hat. Der Heilige Geist kann überall zur selben Zeit sein. Amen. Es kommt einer von derselben Qualität und er wird bei euch bleiben in Ewigkeit. Amen. Ist es so gut, der Heilige Geist, den du empfangen hast, er wird dich nie wieder verlassen. Es sei denn, du willst ihn nicht mehr. Dann geht er. Es sei denn, du verharrst beständig in bewusster Sünde, bis es einen Punkt gibt auf No Return. Dann zieht er sich zurück. Aber ansonsten, bei allen, die in diesem Reinigungsprozess des Kreuzes bleiben, wird er wohnen bis in alle Ewigkeit. Und sagt Jesus hier, der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn und er bleibt bei euch und wird in euch sein. Jesus hat es damals schon verheißen, dass die Welt nichts mit dem Heiligen Geist zu tun hat. Warum? Weil der Heilige Geist von Sünde überführt. Der Heilige Geist wird eine sündhafte, rebellische Menschheit, die stolz und unabhängig von dem Schöpfer lebt, wird er immer konfrontieren und von Sünde überführen. Und das hasst die Welt. Und deswegen kann sie mit dem Heiligen Geist nichts anfangen. Aber wir, die wir das Kreuz wirksam werden lassen in unseren Herzen, wir erkennen den Heiligen Geist und er bleibt bei uns, wird in uns sein. Und Jesus sagt, ich lasse euch nicht als Waisen zurück, ich komme zu euch. Und genau das hat sich zu Pfingsten erfüllt. Wir sind keine Waisenkinder. Jesus hat seine Gemeinde nur 10 Tage allein gelassen. Nur 10 Tage. Und dann sagt er, dann komme ich wieder. Ich komme zu euch. Gott ist hier und Gott ist in dir. Dieser Heilige Geist wird in dir sein. Jesus war mit seinen Jüngern, als er auf dieser Erde war. Aber jetzt Gott in dir. Und wenn Jesus sagt, ich komme zu euch, lasst euch nicht als Waisen zurück, dann kommt er nicht persönlich in diesem Sinne, sondern als zur Rechten des Vaters aufgefahren, sondern er kommt in der Person Gottes, des Heiligen Geistes, um in dir zu wohnen. Amen. Und du hast einen Fürsprecher alle Zeit in dir, heute, jetzt und hier. Werde das bewusst, damals zu Pfingsten kam Gott auf diese Erde im Heiligen Geist. Und er wohnt in dir. Und das ist das, was Gott, der Vater, vor Grundlegung der Welt schon lange gewollt hat, geplant hat, was in seinem ewigen Ratschluss stand, und er hat es zu Pfingsten erfüllt. Nämlich, dass er so eine enge Gemeinschaft mit uns hat, dass sein eigener Geist im Leben eines gereinigten Herzens eines Menschen wohnt. Und wenn wir Vers 33 nochmal lesen, da sagt Petrus in seiner Predigt, nachdem Jesus zur Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat von dem Vater, hat er das ausgegossen, was er jetzt sieht und hört. Das heißt, Jesus ist in den Himmel aufgefahren. Der Vater hat ihm die Verheißung, den Heiligen Geist gegeben und Jesus hat ihn ausgegossen auf diese Erde. Und so kam der Heilige Geist mit Wind und mit Feuer. Dass der Heilige Geist gekommen ist, ist der Beweis, dass Jesus den Himmel erreicht hat. Dass er angekommen ist und den Heiligen Geist ausgießt. Und das ist der Geist des Vaters. Das ist das, was im Herzen Gottes war, damit er selbst durch seinen Geist in uns wohnt. Und mit diesem Heiligen Geist solltest du sehr, sehr sorgfältig umgehen. Du kannst ihn betrüben und du kannst ihn auch beleidigen. Betrüben kannst du Buße tun. Und er wird vergeben und wird wiederkommen. Wenn du den Heiligen Geist beleidigst, wird es dir weder hier noch in der Ewigkeit vergeben werden. Sagt Jesus, nicht ich. Weil die Sünde gegen den Heiligen Geist ist der Geist Gottes, ist der Geist des Vaters, ist es das Herz des Vaters, ist das, was den Sohn und den Vater miteinander verbindet, die dritte Person der Gottheit. Der Heilige Geist ist eine Person, er ist Gott. Und das Innerste Gottes, was er uns gegeben hat, was ihm alles gekostet hat. Ihn sollten wir uns hüten, ihn zu beleidigen. Dieses Feuer füllte die Herzen und es brachte eine Veränderung hervor. Und die erste Veränderung war, dass der Heilige Geist die Kontrolle übernommen hat im Leben eines jeden Einzelnen dieser 120, indem er das Steuerruder übernommen hat. Das Steuerruder ist unsere Zunge. Und er nahm es unter seine Kontrolle und er gab jedem Einzelnen der 120 eine bestimmte Sprache. Ich fand es super hier, wie das den Naomi wohl die Sprachen angeschrieben hat, das so Pfingstbild nachgemalt hat, richtig gut. Jeder dieser 120 empfing diesmal keine Engelssprache, weil das war dann bei Paulus weiterhin. Hier ging es darum, das waren menschliche Sprachen, die gesprochen wurden auf der Erde, die dann auch verstanden wurden. Der Heilige Geist kommt, bringt es immer eine Veränderung. Amen. Wenn Gott kommt, wenn du eine Begegnung mit Gott hast, wirst du nie wieder dasselbe sein. Alle Jünger, bis auf Judas, aber es war ja von ihm prophezeit, aber auch dann wurde ja Matthias dazu gewählt, diese 12 Apostel und die 120, die alle Jesus auch nach seiner Auferstehung erlebt haben und zuvor, alle waren nie wieder dieselben. Und alle Apostel außer Johannes sind eines Märtyrertodes gestorben. Sie hatten so eine starke Liebe zu Jesus. Sie sind ihm, dem Leben begegnet. Es hat ihr Leben so verändert, dass sie ihr eigenes Leben für ihn niedergelegt haben. Wenn du wirklich Gott begegnest, hier dem Heiligen Geist, der ist ja hier auf der Erde. Wenn du eine Begegnung mit dem Heiligen Geist hast, eine echte, mit dem Feuer, mit der Gegenwart des Heiligen Geistes, wirst du nie wieder dasselbe sein. Amen. Und das ist das, was wir brauchen. Das ist das, was Erweckung eigentlich bedeutet. Eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Amen. Und dein Leben wird so verändert, dass du nie wieder dasselbe sein wirst. Ich habe jetzt ein Video geschaut, mal von dem Bruder, der hat mal so das gegenübergestellt, diese Show, dieses Entertainment, dieses Clown, wisst ihr, was es ist, von der Megachurch in Amerika. Der hat es mal gegenübergestellt mit einem Kurzvideo von Ägypten, als die ISIS-Kämpfer 21 Männer leider, also geistliche Leiter größtenteils, gefangen genommen haben. Die mussten sich alle hinknien. Und dann stand hinter jedem ein ISIS-Kämpfer mit einer Machete oder Schwert, hier, was die so haben. Und die wurden alle geköpft. Aber bevor das Schwert ihren Nacken traf, haben die im Chor Lobpreis gemacht. Die haben den Herrn angebetet, wie wir heute im Lobpreis, bis zur letzten Sekunde. Amen. Und sie sind von einem Lobpreiskonzert, also kein Konzert, von einer Anbetung auf den Knien auf der Erde im Bruchteil von einer Sekunde in die Schar aufgenommen, die vor dem Thron des Lammes auf den Knien liegt und anbetet und haben im Himmel weitergesungen. Amen. Und haben den gesehen, für den sie gestorben sind. Das ist etwas, was das Leben verändert. Jesus. Du bist nie wieder dasselbe. Na, ihr habt jetzt erst hier bei deinem Jugendtag bei Open Doors mehrere Zeugnisse gehört. Und der gibt es weltweit viele, die diesen Weg gehen. Man sagt pro Tag 30 bis 60 unserer Geschwister sterben als Märtyrer. Die Ziffern von oben durch sind die gemeldeten Zahlen. Aber die Dunkelziffer ist viel, viel höher. Sie hatten, jeder dieser Geschwister hat eine Begegnung mit dem Allmächtigen. Amen. Und hat ihr Leben verändert. Sie waren nie wieder dieselben. Warum hassen die Menschen die Christen? Weil sie das schon mit Jesus gemacht haben. Sie haben ihn gehasst. Was hat Jesus gesagt? Sie hassen mich, weil ich der Welt sage, dass ihre Werke böse sind. Und deswegen werden sie auch euch hassen. Aber fürcht euch nicht, ich habe die Welt überwunden. Und wir überwinden Satan laut Offenbarung 12. Ebenso, indem wir unser Leben nicht lieben bis zum Tod. Amen. Gut. Aber auch diese 120, ein Großteil hat das mit seinem Leben bezahlt. Sie waren nie wieder dieselben. Amen. Wenn wir eine echte Begegnung mit dem lebendigen Gott haben, mit dem Feuer Gottes, des Heiligen Geistes, werden wir für immer verändert. Und dann geschehen Dinge in unserem Leben, wenn er kommt. Er wird Dinge tun, die kein Mensch tun kann. Er wird uns vollkommen freisetzen und uns Jesus offenbaren. Amen. Ich habe mal einen Bericht gehört von einem Bruder, der war in Brasilien vor zig Jahren, hat eine große Konferenz gemacht in einer großen Halle. Und während er gesprochen hat oder während ein Lobpreis oder er hat gesprochen, während ein Lobpreis ist genau das passiert, was wir hier zu Pfingsten lesen. Da sagt, das war wie eine Messehalle, voll gebackt mit Menschen in Brasilien. Und plötzlich kam der Heilige Geist in dieses Messezentrum. Da sagt, er konnte es nachvollziehen, wie es den Jüngern ging. Das Getöse, dieser Wind, der in diese Messehalle kam, war laut wie ein Düsenjäger. Wie ein Düsenflugzeug. Als würdest du auf dem Flughafen neben einem startenden Flugzeug dich befinden. So laut war dieses Geräusch. Das hat das Ganze, die Messehalle erfüllt. Es wurde immer lauter, lauter. Und dann kam Gott, der Heilige Geist, in diese Konferenz. Dann kippte ein nach dem anderen um. Das Lobpreisteam. Zack, zack, zack. Na, Hannah hier, die dann saßen, sie rutschen von ihrem Hocker, lagen dann daneben. Auch die wurden nicht verschont. Also die ganze Gemeinde rutschte von ihren Stühlen, weil Gott da war. Die Präsenz, die Gegenwart, die Heiligkeit Gottes, die Furcht Gottes war so stark, dass man kaum noch atmen konnte, weil Gott da war. Die Shekinah-Herrlichkeit Gottes, diese Schwere, diese Kapot-Schwere. Die Leute haben, die einen haben geheult, weil sie ihre Sünden bekannt haben. Ne, was wir heute erlebt haben, ist Erweckung, wenn jemand öffentlich Sünden bekennt. Aber das geschah dort in tausendfacher Form. Die haben laut geschrien, Herr, vergib mir. Wir haben ihre Sünden rausgeschrien aus ihrem Herzen. Egal, was die Leute um sie herum denken, weil das jeder gemacht hat oder fast jeder. Und die schon durchgeheiligt waren bis zu einem gewissen Punkt, die lagen einfach da, die Herrlichkeit Gottes auf ihrem Angesicht und die Tränen liefen über ihren Wangen. Sie waren so berührt von der Gegenwart Gottes, weil sie eine Begegnung hatten mit Gott. Amen. So eine Freude, so einen inneren Frieden. So, und der Bruder sagte, die kippten alle weg, auch ihr alle vom Lobpreisteam, die ganzen Ordner, die Pastoren, die mit da waren, alle dasselbe. Und er stand noch alleine da. Und dann hat er sich einfach rumgedreht und das Lobpreisteam nachher rum und dann hat er Gott angebetet, alleine, weiter. Und er sagte, ich konnte nichts machen. Wenn Gott kommt, übernimmt er die Kontrolle. Und dann muss der Mensch die Kontrolle abgeben. Amen. Ihr Lieben, wenn wir Erweckung wollen, musst du bereit sein, die menschliche Kontrolle über dein Leben abzugeben. Dann muss der Gemeindeleiter oder die Ältesten müssen in der Lage sein, die Kontrolle über die Gemeinde abzugeben und Gott sein Werk tun zu lassen. Und er hat einfach angebetet. Und Gott sagt, da hat sein Werk. Und das ging eine ganze lange Zeit. Irgendwann mal ließ das Gedöse nach. Es wurde langsam ruhig im Saal, die Leute erholten sich wieder, manche blieben liegen noch Stunden. Und sie haben weiter angebetet. Aber diesmal mit einer ganz anderen Intensität. Ja, aber was hast du heute hier mit diesem noch von Malachi, ne? Schaut, was ihr für Opfer bringt, eine Anbetung. Also das waren dann alles reine Anbetungsopfer. Die waren voll dabei, weil sie eine Begegnung mit Gott hatten. Und ich sagte, und das ist das, was wir brauchen. Amen. Und das geschah durch die Geschichte immer wieder. Eine Begegnung mit Gott, wenn Gott kommt. Amen. Bleibt man nie wieder dasselbe. So, und hier kommen diese Männer, gottesfürchtige Männer aus Jerusalem, Juden, die in den Heidenvölkern unter dem Himmel wohnten. Das heißt, das sind alles Pilger, Vers 5, ne? Juden, die in den verschiedenen Nationen, die aufgezählt werden, noch gewohnt haben. Und sie mussten ja zum Schabbatfest nach Jerusalem pilgern als fromme Juden. Und genau da hat Gott seinen Geist ausgegossen, als Tausende von Juden zusammen waren in Jerusalem. Und diese kamen alle zusammen und sie verwunderten sich und sprachen zueinander, siehe, diese, die da reden, sind das nicht alles Galiläer. Galiläer, das war für die Juden so wie die Backwood People, weißt du, also die Hinterwäldler, so die oben an der tschechischen Grenze wohnen, ganz weit oben. Also Heinz, jetzt, ich meine das jetzt nicht, du wohnst doch entfernt. Oder die ganz weit weg wohnen, sag ich mal so. Das war für die Juden, war die Galiläer, die wurden so verachtet, wisst ihr, dann die frommen, gelehrten Juden in ihrem perfekten Hebräisch, das Galiläisch war ein bisschen derbere Fischersprache, ja, und es sind das nicht alles Galiläer und sie sind überhaupt nicht gebildet und sie reden alle unsere Muttersprache, also die Sprache in den Ländern, wo wir aufgewachsen sind. Wieso hören wir sie dann jeder unserer eigenen Sprache reden, in der wir geboren wurden? Und dann kommt die ganze Aufzählung bis hin zu Kreter und Araber. Stellt euch das mal vor. Diejenigen, die vorher in Furcht sich eingeschlossen hatten, im Obergemach, als Furcht vor den Juden, fanden sich plötzlich, nachdem der Heilige Geist sie erfüllt hat, in den nächsten Minuten, als sie sich erholt hatten, was mit ihnen eigentlich geschehen ist, fanden sie sich zusammen mit Petrus auf der Straße wieder. Und irgendwo steht weiter unten, Petrus erhob sich mit den anderen, also vielleicht lachen sie auch rum. Und, keine Ahnung, aber auf jeden Fall fanden sie sich auf der Straße wieder. Der Heilige Geist hatte die Menschenfurcht sofort rausgebrannt. Das heißt, wenn das Feuer Gottes kommt, brennt das Fleisch komplett aus unseren Herzen raus. Amen. Wie hat ein Mann Gottes gesagt, der schon so viel Erweckung erlebt hat, wenn Gott kommt in einer Erweckung, das Feuer der Erweckung brennt aus dem Herzen eines Christen Selbstsucht und Weltlichkeit vollkommen raus. Also diese Dinge waren vollkommen weggebrutzelt. Und das ist das, was in unseren Herzen noch drin ist und das ist das, was das Feuer der Erweckung noch blockiert. Nämlich unsere Selbstsucht, das ungekreuzigte Fleisch und unsere Weltlichkeit, unsere Liebe zur Welt. Und damit geht der Heilige Geist als erstes um, weil das hasst Gott. Wie gesagt, es war ein Mann Gottes, der viel Erweckung erlebt hat. Das brennt der Heilige Geist zuerst raus. Selbstsucht und Weltlichkeit aus der Gemeinde, weil dort geht es ja los. Und dieses Feuer erfüllte die Jünger dort, die 120, und dann fingen sie an, in anderen Sprachen zu reden. Wir machen jetzt mal ein kleines Experiment. Ihr könnt sitzen bleiben, aufstehen, aber ihr könnt euch immer kurz erheben, es tut gut für den Kreislauf. So, jetzt seid ihr gerade frisch mit dem Feuer des Heiligen Geistes erfüllt. Der Heilige Geist hat euch eine Sprache gegeben, die ihr aussprecht, weil durch Sprachenreden redet Gott durch uns, indem er uns die Worte gibt, wir sprechen sie aus. So, und dann haben 120, sind nicht ganz so viel heute hier, aber es reicht trotzdem. Und die haben alle gleichzeitig in einer anderen Sprache laut gesprochen. Mach, lass mal ganz kurz üben. Sprech mal so laut in Sprachen, wie du kannst. Weil du musst dir vorstellen, das sind mindestens 3000 Leute um dich rum. Ja? Das ist auch noch nett, die alte Menschenfurcht, Ade. So, lass uns mal das mal üben vor uns. Halleluja. Danke. Wir machen mal einen kurzen Stopp. Kurzen Stopp, ja, darf ich wieder setzen, danke. Er ist richtig gut. Weißt du, was wir machen könnten? Ne? Eigentlich, die Kinder sind ja gut versorgt. Wir gehen auf den Markt. Nein, wenn dann richtig raus. Und wir machen dasselbe dort weiter. Amen. So. Halleluja. So, und so war das. Und 120 laut in Sprachen. So, und jetzt steht hier, wieso hören wir sie dann jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Und dann werden die Sprachen aufgelistet. Und Vers 11, wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkündigen. Das heißt, die Menge, also mindestens 3000, die sich dann bekehrt haben, die waren ringsherum. Und die haben aus diesem, was ihr jetzt, das ähnelt dem Getöse des Heiligen Geistes, ja, wie er gekommen ist, also diesen Sprachgewirr, aus diesem Ganzen haben diese 3000 ihre Muttersprache verstanden und auch noch den Wortlaut ganz genau verstanden. Andersrum, bei dem, was wir jetzt erlebt haben, in den wenigen Minuten, wenn da jemand ganz laut in Deutsch gesprochen hätte, dann hätte das jemand rausgehört und ganz genau verstanden? Nee, auch wenn du Deutsch bist. Oder Persisch, Mustafa, hätte es auch nicht verstanden. Wie konnten diese Menschen das verstehen? Ganz einfach. Der Heilige Geist war da und er wirkte die Gabe der Auslegung. Amen. Weil alle Sprachenrede, die nicht an Gott in der Anbetung oder im Gebet zu Gott gerichtet ist, muss ausgelegt werden. So. Und das war diese Gabe, die an die Menschen ging. Und die muss laut dem Wort Gottes ausgelegt werden. Was an Gott geht, muss nicht ausgelegt werden, weil Gott versteht es ja. Aber ein Mensch, der braucht diese Auslegung. Und so hat aus diesen ganzen Sprachen, haben die diese Sprachen, die hier aufgelistet werden, rausgehört und dann verstanden. Der Heilige Geist wirkte die Sprachenrede und die Auslegung zu Pfingsten. Amen. So, und was sie hier gesprochen haben, das waren diese Wohltaten Gottes. Amen. Das war einfach nur Lobpreis, überschwänglicher Lobpreis, weil sie eine Begegnung mit Gott hatten, mit dem Heiligen Geist. Amen. Ihr Lieben, und das ist das Erste, was bei uns passieren darf und muss und bleiben muss, wenn wir eine Begegnung mit dem Heiligen Geist haben. Jesus und den Vater anbeten, seine Wohltaten zu verkünden, Tag und Nacht und niemals damit wieder aufzuhören. Amen. Weil du wirst im Himmel niemals aufhören, ihn anzubeten. Jedes Mal, wenn du Jesus triffst im Himmel, fällst du auf die Knie und betest ihn an. Im Thronsaal wirst du auf deinem Angesicht liegen und wirst Gott anbeten, in dieser Haltung der Anbetung. Amen. Du wirst ihn loben und preisen mit den Engeln. Und deswegen ist es wichtig, durch den Heiligen Geist das jetzt heute hier schon zu tun. Alle Zeit, nicht nur sonntags im Gottesdienst, jeden Tag. Und wenn du dieses in deinem Herzen nicht verspürst, wenn das Herz kalt geworden ist, wir hatten ja auch im Frühgebet, hatte Raphael das Bild von einem Herzen, was steinern war, was total hart geworden ist, verkrustet, ein dunkles Herz, und wo Gottes Hand kommt, diese Kruste aufbricht und ein neues Herz hervorbringt. Amen. Und das ist das Herz der Anbetung. Es schlägt für Gott. So, und wenn es dir so schwerfällt, Gott anzubeten täglich, dann brauchst du Erweckung. Da ist das Herz hart geworden. Da brauchst du das Feuer des Heiligen Geistes, was hineinkommt, aufbricht und die Leidenschaft, die Wohltaten Gottes zu verkünden, von ganzem Herzen wieder neu freisetzt. Amen. Amen. Oft passieren solche Dinge, wie unsere Schwester heute Buße getan hat, dass man keine Lust hat oder so, ne, zur Versammlung zu kommen oder die Dinge überwinden muss. Diese ganzen Empfindungen kommen vom Fleisch, aber letztendlich vom Teufel selbst. Und diese Dinge muss man täglich überwinden. Und wenn man drin bleibt, hat der Teufel keine Chance. Amen. Wenn man es vernachlässigt, fällt es schwer, wieder reinzukommen. Wecke mit einem Lobpreis in deinen Gedanken auf und schlafe mit einem Lobpreis in Gedanken ein. Amen. Und dann tagsüber bete ihn an. Das ist das, was der Heilige Geist wirkt in uns, diese Veränderung, seine Wohltaten zu verkünden. Was haben sie dort verkündigt? Was hat der Heilige Geist dort? Er hat schon gepredigt durch diese Sprachenrede und Auslegung zu den Versammelten. So hat es dann Petrus leicht gehabt, sie zum Herrn zu führen. Er hat durch diese Menschen gesprochen, dass der Sohn Gottes, Jesus, wurde Mensch wie wir. Er trug unsere Sünden, stellvertretend wurde er zum Sünder, damit der Sünder Gnade, Vergebung und Gottes Gerechtigkeit erhält. Das sind Gottes Wohltaten, die er in Christus Jesus erfüllt hat und die wir nie vergessen sollten. Der gehorsame, demütige Sohn Gottes wurde stellvertretend für uns zum Rebellen, zum ungehorsamen Stolzen, damit wir, die Stolzen und Rebellen, zum demütigen, gehorsamen Kind Gottes werden. Ein heiliges Leben zu führen wie unser Vater in den Himmel. Der Sohn Gottes, Jesus Christus, starb für uns, ertrug den Zorn Gottes, ging für uns in die Hölle, stand von den Toten wieder auf, damit wir ewiges Leben haben und nicht unter den Zorn Gottes kommen. Amen. Amen. Das sind diese Wohltaten, das sind die wichtigsten. Und das ist das, was der Heilige Geist beständig verkündigt. Und das ist das, was er in deinem Herzen groß macht und worüber du täglich dankbar sein solltest, in Lobpreis und Anbetung ausbrechen. Amen. Lass dieses Zentrum des Sühneopfers des Kreuzes von Jesus Christus, was der Heilige Geist immer wieder verherrlicht, niemals nehmen. Amen. Bete ihn an. Und wenn das schwerfällt, und dann brauchst du Erweckung. Wir brauchen Erweckung. Es muss etwas erwachen in uns. Dieses Feuer der ersten Liebe. Amen. Charles Finney, ich habe jetzt mal ein gutes Zitat von ihm gelesen, ich habe viel von ihm gelesen, aber eines nehme ich mal raus, habe ich in so einem Heft jetzt mal gelesen. Er hat schon die größte Erweckung da in Amerika damals erlebt, im 19. Jahrhundert. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere, sage ich mal, als Erweckungsprediger, haben sich pro Monat 50.000 Menschen bekehrt. Pro Monat 50.000, und überall, wo er hinkam, fiel das Feuer der Erweckung. Überall. Auch er, ich habe seine solche Sachen, die ich gerne im Urlaub mal, so ein dickes Buch über Erweckung, als die Salbung nachließ, hat er jedes Mal 3 Tage gefastet und gebetet, bis die Salbung wieder da war. Und der Heilige Geist fiel. Jedes Mal, wo er ging, fiel der Heilige Geist schon auf die Menschen. Als er durch ein Fabrikgelände lief, die Arbeiter, die sangen, eine Hand war wollten ihn wie verspotten und so, ne? Diese Dong, Dong, die lachen neben ihren Maschinen. Der Heilige Geist streckte sie zu Boden. Da hat 21 Tage in seinen Evangelisationskampagnen nur über Sünde gesprochen, dass der Mensch ein Sünder ist und Vergebung braucht, Erlösung durch Gott. Er hat sie 21 Tage mit, er war ja Rechtsanwalt, mit dem Gesetz konfrontiert, dass sie Übertreter waren. Und dann hat er gesagt, hier ist der Ausweg. Diese Trennung zwischen Gott und Mensch durch die Sünde. Dafür ist Jesus Christus, das Lamm Gottes, gestorben. Und wenn ihr richtig überführt seid von euren Sünden, dann könnt ihr den Erlöser annehmen. Und diese hatten 20% Rückfallquote. Maximal. 80% sind bisher an ihr Lebensende beim Herrn geblieben, weil sie tief gegründet waren. Das kann man halt gar nicht vergleichen. Man denkt, man liest diese Dinge aus einer anderen Zeit. Es war eine andere Zeit. Aber es ist derselbe Gott, derselbe Heilige Geist. Er hat die Leute interessanterweise nicht mit der Liebe Gottes konfrontiert. Er hat gesagt, Jesus liebt dich, bekehr dich zu ihm, kurzes Gebet und dann bist du Kind Gottes. Die saßen manchmal vorne, er hat eine Büßerbank aufgebaut und dann sind die nach vorne, die unter die Reue kamen des Geistes. Die haben dann vorne während der Versammlung Tränen der Buße vergossen. Und dann ist er hinterher durch und hat gesagt, du bist noch nicht so weit. Du bist noch nicht so weit. Da hat ihr Herz gesehen im Geist. Du weiter Buße, bis du durch bist. Und wir werden doch schön froh, wenn mein Sünder Buße tut von draußen, oder? Wenn er mal ein paar Tränen der Buße vergießt. Das ist Erweckung und das kommt wieder zurück. Amen. Das Echte. Keine Pseudo-Erweckung. Das Echte. Mit dem echten Jesus. Amen. Charles Finney hat gesagt, Erweckung ist eine erneute Überführung von Sünde und Buße, gefolgt von einem intensiven Wunsch, im Gehorsam gegenüber Gott zu leben und das Aufgeben des eigenen Willens gegenüber Gott in tiefer Demut. Finde ich sehr, sehr gut. Es ist immer wieder der Heilige Geist, das Erste, was er wirkt, ist Überführung von Sünde, hat auch Jesus prophezeit. Er überführt von der Sünde, wo die Herzen kalt geworden sind, abgefallen, lau geworden, in Selbstsucht und Weltlichkeit versunken und er wirkt die Buße. Das ist das, was der Heilige Geist wirkt. Buße ist ein Werk des Geistes, auf das wir reagieren. Und dann schenkt der Heilige Geist ein so intensives Verlangen, Gott gehorsam zu sein und ein demütiges Leben zu führen. Amen. Ihr Lieben, wenn wir das leben, sind wir jederzeit bereit, wenn Jesus kommt. Amen. Dann haben wir unsere Koffer schon gepackt und unsere Reisekleider an, also die Brautkleider. Das Gewand des Gehorsams, der Demut und der Hingabe. Amen. Sagt Jesus, oh, du gleichst mir. Wir können eine gute Ehe im Himmel führen. Das Hochzeitsmahl ist gedeckt. Amen. Was bewirkt der Heilige Geist noch in mir? Ich möchte noch einen Punkt rausgreifen. Bevor wir darüber reden, was er noch bewirkt, gibt ganz viele Dinge, ich habe nur einen Punkt noch, müssen wir verstehen, was in 2. Korinther 13,13 steht. Eine Schriftstelle, die uns so geläufig ist, dass wir ihren Sinn schon gar nicht mehr erfassen. Dort steht 2. Korinther 13,13 an jeden Gläubigen, die Liebe Gottes des Vaters, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Das ist das, was wir brauchen, die Liebe Gottes des Vaters, die ausgegossen wird durch das Feuer des Geistes. Römer 5,5. Die Gnade in Christus, die uns ständig auf dem Weg hält. Wir leben in und aus seiner Gnade. Und hier auf dieser Erde eine enge Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Lebst du das? Leben wir eine Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, der auf diese Erde gekommen ist, so wie Jesus mit seinen Jüngern zusammen war, lebt er jetzt in dir. Du hast du bist immer mit ihm zusammen. Lass dir das heute mal bewusst werden, dass er kam vor 2000 Jahren und dass du ihn empfangen hast und dass er nie wieder geht von dir und dass er eine tiefe Gemeinschaft mit dir hat, haben möchte. Lebe, fang von heute an, eine Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu leben. Suche seine Stimme zu hören. Suche seine Leitung, seine Führung. Tu nichts, ohne vorher den Heiligen Geist gefragt zu haben. Heute geschehen so viele Dinge im christlichen Lager. Mal schnell das. Und ohne den Heiligen Geist zu fragen. Weil er weiß, worum es geht. Er kennt die Herzen, er kennt die Dinge und er weiß, welche Werke der Vater für dich vorbereitet hat und welche nicht. Welche gut gemeinten Dinge auch eine Gefahr für dich darstellen können. Menschen, die der Feind in dein Leben führt, um dich vom Weg abzubringen oder zumindest von deiner Berufung. Der Heilige Geist leitet die Braut. Hab eine Gemeinschaft mit ihm. Sprech mit ihm. Tausch dich mit ihm aus. Und lass dich von ihm führen. Wie gesagt, das Wirken des Heiligen Geistes beschränkt sich nicht nur auf Überführung von Sünde, sondern er möchte eine Gemeinschaft. Die Überführung geschieht, damit du die Blockaden entfernst, die zwischen dir und Gott stehen, damit diese Gemeinschaft wiederhergestellt wird. Das, was er sucht, ist die Gemeinschaft mit dir. Denk doch mal drüber nach. Gott, der Heilige Geist ist eine Person, er ist Gott. Ist es nicht schön, dass er in dir ist? Was wirkt der Heilige Geist? Ein Punkt. Jesus nimmt das, prophezeit das, er macht da zwei verschiedene Aussagen, aber meines Erachtens ist in sich, kann man das zusammenfassen. Und Jesus hat es gesagt in Johannes 15, Vers 26. Wenn der Beistand kommen wird, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird er von mir Zeugnis geben. Auch ihr werdet Zeugnis geben, aber wenn hier geht es nicht, meines Erachtens nach nicht in erster Linie darum, um Evangelisation. Auch wenn wir rausgehen, wird der Heilige Geist mit uns gemeinsam Zeugnis geben. Hier geht es darum, wenn der Heilige Geist kommt, wird er von Jesus Zeugnis geben. Wenn er anfängt, in dir zu wohnen, wird er dir Jesus bezeugen. Wer Jesus ist und wie er ist. Das ist das Erste, was er macht. Er macht dich mit Jesus und dem Vater bekannt. Das heißt, nochmal, der Heilige Geist ist wie der Freund des Bräutigams, der die Braut für den Bräutigam vorbereitet und den Vater des Bräutigams erfreut. Er ist der Helfer, der Fürsprecher, der Beistand, der diese Werke tut. Und er, was er wirkt, er bezieht seine Aussagen nie auf sich selbst. Er weist immer auf das Lamm. Auf das Kreuz und auf den Auferstandenen. Er gibt immer Zeugnis von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und Jesus hat es prophezeit und genauso macht es der Heilige Geist, bis er von dieser Erde geht. Wieder. Und im Vers 14 steht, er wird mich verherrlichen. Das heißt, der Heilige Geist wird Jesus verherrlichen. Er wird Jesus groß machen. Er wird ihn in dir und durch dich verherrlichen und anbeten und groß machen. Amen. Und das ist das, was der Heilige Geist wirkt. Übrigens ist der Heilige Geist auf alles Fleisch gefallen damals und er ist überall gegenwärtig, auf der ganzen Erde. Und Menschen, die schon mal außerhalb des Körpers waren, auf dem Weg in den Himmel und so weiter, die haben das gesehen, dass der Heilige Geist wie ein bläulich weißes Band ist, wie eine Wolke, die sich um den ganzen Erdball befindet. Wie eine Schicht von dieser bläulichen Flamme auf der Bundeslade. Bläulich weiß. Das ist die Gegenwart des Geistes Gottes überall. Und solange er da ist, wird das Böse noch zurückgehalten. Und in dir bewirkt er das Zeugnis von Jesus. Er bezeugt dir, wer Jesus ist und wie er ist. Er bezeugt dir den echten Jesus. Wir alle, die wir hier sitzen, das ist noch ein Stück eine Botschaft, die ich am Mittwoch hatte zum Leitertreff. Das ist so wichtig. Wir alle, die wir hier sitzen, haben jeder Einzelne ein ganz spezielles inneres Bild und Vorstellung von Jesus Christus. Ich rede mal nicht von vor, ich rede nur noch von Jesus, weil er Jesus Zeugnis, von Jesus Zeugnis gibt. Wenn ich dich fragen würde, dich, jeder von uns würde etwas anderes sagen. Wenn ich fragen würde, wer ist Jesus für dich? Wie siehst du ihn? Wie empfindest du ihn? Der eine sagt, oh, ist mein Bräutigam. Oh, meine Liebesbeziehung. Oh, Halleluja, bist du schon weit. Der andere sagt, mein König. Halleluja, du bist im Gehorsam, in Demut. Der dritte sagt, er ist mein Hirte. Ich folge ihm, ich höre seine Stimme. Ist alles richtig. Er ist mein Friede. Er ist meine Gerechtigkeit. Er ist mein Befreier. Er ist mein Heiler. Je nachdem, was du brauchst. Er ist alles in allem. Er ist die Fülle der Gottheit leibhaftig. Amen. Die Fülle der Gottheit leibhaftig. Kolosser Brief. So, aber was wir oft machen, wir nehmen einen bestimmten Teil von Jesus und das ist unser Jesus. Aber aus der Fülle der Gottheit, das andere, zum Beispiel, ist er ist unser Hirte. Aber dann, er ist unser Herr, unser König. Na, das passt nicht so richtig zum Hirten. Der Hirte ist so sanft, der geht vorne her. Und die Schäfchen, die gehen zum grünen Gras und zum frischen Wasser. So, und der Hirte leitet ja durch Vorbild. Sollte auch jeder geistliche Leiter durch Vorbild leiten, ist richtig. Sollte aber auch mal ein Wort sprechen, wenn es nicht ganz so läuft. Denn der Hirtenstab hat auch so eine Krümmung, wo man das Schäfchen wieder zurückholt. So. Und aber mit dem König habe ich dann ein Problem. So. Der Heilige Geist wird der Jesus in seiner Fülle offenbaren. Amen. Damit du den echten Jesus im Herzen hast und an den echten Jesus glaubst und damit du die Duplikate, die Kopien des Teufels in der jetzigen Zeit unterscheiden kannst. Amen. Weil Jesus sagt in Matthäus 24, in der letzten Zeit, dreimal sagt er Matthäus 24, es werden falsche Christus kommen und sagen, falsche Messias, Zeichen, Wunder wirken. Ich bin's. Falsche Christusse. Amen. Und ich sage euch eins, ich habe es am Mittwoch schon gesagt, wie die Welt verführt ist, die Christenheit verführt ist heutzutage. Das, was in dieser Fernsehserie läuft, wo weltweit Millionen von Menschen das anschauen, ist nicht der echte Jesus. Warum sind die Menschen so begeistert über diese Serie The Chosen? Warum? Weil es das Fleisch anspricht und nicht konfrontiert. Da ist ein Jesus, der wie ein Kumpel auftaucht. Das sind Dinge, die dort gezeigt werden, die niemals in der Schrift stehen. Und mit diesem kumpelhaften Jesus kannst du gute Gemeinschaft haben. Weil er ist Mensch wie du. Und hat keine Göttlichkeit. Dieser Jesus, der dort gezeigt wird, konfrontiert nicht. Und das, wer das geboren hat, mit in die Welt gesetzt hat, ist ein falscher Geist dahinter. Ist eine Mischung. Der Lüther hat zum Mitgliederabend das mal sehr gut recherchiert hier. Und mir kam das von einer gewissen Zeit, wo ich mich mit dem Befreiungsdienst, Brechen von Flüchen und so weiter beschäftigt habe. Und da war ein Bruder, der sehr viele Mormonen freigesetzt hat von Dämonen und von Flüchen. Und der hat uns mal ein Stück erklärt, die Tiefen habe ich mich so nicht damit beschäftigt, weil der nächste Mormonentempel ist weit weg in Freiberg. So, aber dann erkennst du das, was in dieser Fernsehserie eigentlich rübergebracht wird. Weil einer der Hauptproduzenten ist ein Mormone. Die Mormonen sind dort sehr stark involviert. Und was sagt die Schrift? Was hat Christus für Gemeinschaft mit Belial, mit den Dämonen? Nix. Die Lehre der Dämonen der Mormonen ist dämonisch. Es hat nichts mit dem echten Jesus zu tun. Der Gründer, Vater war ein Spiritist. Sein Sohn ging in seinen Fußstapfen. Er hatte eine Erscheinung von einem gefallenen Engel, der ihm ein bestimmtes Buch diktiert hat, was sie parallel zur Bibel verwenden. Das ist pure dämonische Lehre. Das hat nichts mit dem Jesus der Schrift zu tun. Und die Mormonen haben eine Grundaussage, das hat dieser Bruder mal richtig rübergebracht, und er lässt auch die Mormonen davon absagen, von dieser falschen Grundaussage, und setzt sie dann frei, weil dann Flüche auf die Menschen kommen und auf die Nachfahren. Und zwar die Grundaussage der Mormonen bedeutet so, so wie Jesus damals war auf der Erde, sind wir heute. Wie Gott heute ist, sind wir morgen. Das ist die Grundlehre mit der Mormonen. Das heißt, das passt mit der Verführung des Teufels im Garten Eden, stimmt es überein, wo der Teufel gesagt hat, ihr werdet sein wie Gott. Na? Für sie ist das, Jesus hatte keine Göttlichkeit, sondern so wie Jesus jetzt ist im Himmel, so sind wir morgen. Also wir sind Gott. So, und deswegen wird Jesus so kumpelhaft dargestellt, weil dann kann sich jeder mit diesem Jesus identifizieren. Ja, ich bin ja genauso wie er. Versteht das ein Stück weit? Ja. So, und es hat auch nichts mit dem Jesus der Bibel zu tun, den der Heilige Geist dir bezeugt, den echten Jesus. Sei wachsam, denn es werden in Zukunft noch mehr falsche Christusse auftauchen. Und viele verführen, sagt Jesus. Deswegen brauchst du das Zeugnis des Heiligen Geistes, der dir den wahren Christus offenbart und Zeugnis gibt. Amen. Das ist so wichtig. Schau doch mal rein in die Offenbarung. Offenbarung 1, als dort Johannes im Geist war. Er sah Jesus in einer Art und Weise, wie er ihn auf der Erde nie erlebt hat. Er lag an seiner Brust beim Abendmahl. Er war der Jünger der Liebe. Und plötzlich erscheint ihm Jesus in einer ganz anderen Offenbarung, einer ganz anderen Erscheinung als der Auferstandene, als der echte Jesus, wie er jetzt ist, nämlich voller Herrlichkeit, voller Licht, die Augen voller Feuer, die Füße aus glühenden Erz, das Zeichen für Gericht. Und das Krasse ist, was dort Johannes sieht, in Offenbarung 1, aus seinem Mund geht ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und in seiner Hand hat er 7 Sterne und 7 Leuchter. Er hat die ganze Gemeinde in seiner Hand und die Leiter der Gemeinde, die Engel, jede Gemeinde hat ja einen Engel, jede Gemeinde, und hat ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Das ist dieser Jesus, wie er seine Fülle seiner Gemeinden sieht. Das heißt, er richtet mit seinem Schwert alles, was Lüge und seelisch und dämonisch ist, und setzt das wahre Geistliche frei. Amen. Empfange mal diese Offenbarung des Heiligen Geistes von Jesus, die Johannes hatte in der Offenbarung. Die ist echt, weil sie im Wort Gottes steht. Stell dir mal vor, Jesus steht so vor dir. Du kommst gerade aus einer Liebesbeziehung zu ihm, sagst, Jesus, ich liebe dich, ich freue mich so sehr darauf, auf das Hochzeitsmahl des Lammes, ich bete dich an und Jesus, hol mich doch gleich weg. Maranatha, ich bin soweit. Ne? So, und im nächsten Moment bist du im Geist. Und dann siehst du Jesus so, mit Feueraugen, puh, und ein scharfes, zweischneidiges Schwert. So steht er vor dir, der echte Jesus, der Auferstandene, der Sohn Gottes, der auf dem Thron sitzt. Und dann liest du die 7 Sendschreiben, er prüft jede Gemeinde. Nur 2 kommen dort gut durch. Und die erste Gemeinde in Ephesus, die hat so viele gute Attribute, wie Jesus aufzählt, so eine Gemeinde findest du heute so gut wie gar nicht, wie die Epheser drauf waren. Du hast Bemühungen, standhaftes Ausharren, die Bösen kannst du nicht ertragen. Du hast die geprüft, die behaupten, dass sie Apostel seien, sind es nicht. Hast sie als Lügner erkannt. Mensch, die haben in der Wahrheit gelebt. Die haben falsche Lehrer sofort erkannt und aussortiert. Die waren genau im Wort. Du hast Schweres ertragen, hast standhaftes Ausharren. Um meines Namens willen hast du gearbeitet, bist nicht müde geworden. Amen. Wie viele Gemeinden gibt es noch heutzutage, von denen man sowas sagen könnte? Eigentlich wäre das doch gut, oder? Und dann sagt Jesus, Vers 4, aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Bedenke, wovon du gefallen bist, tue die Buße und tue die ersten Werke. Sonst komme ich rasch über dich, werde dein Leuchter von der Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Das ist Jesus. Und das ist der Echte. Das ist der, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat, der diese Dinge erkennt, die weggeschnitten werden müssen, und der das offenbart, was nicht in der Ordnung Gottes ist. Weil diese Gemeinde hatte das Feuer des Heiligen Geistes ein Stück weit verloren. Sie liefen noch super im Dienst. Sie hatten alle besten Attribute, was eine Gemeinde haben kann. Aber innerlich brannte das Feuer des Geistes nicht mehr, der ersten Liebe. Nach außen perfekten Dienst. Menschen haben sich auch bekehrt und damals, das ging ja richtig gut. Alles am Start. Aber Jesus sagt, Feuerauge. Jesus sieht die Feuerauge. Du hast die erste Liebe verlassen. Das, was der Heilige Geist in dir freigesetzt ist, Feuer der ersten Liebe, brennt nicht mehr in dir. Und so kannst du dem Herrn dienen. Das geht noch eine ganze Weile gut. Und du kannst dich auch bemühen, dass du nicht müde wirst. Aber was Jesus eigentlich will, ist, dass das Feuer der ersten Liebe brennt und daraus der Dienst erfolgt. Amen. Er will zuerst die erste Liebe. Er will das, dass du leidenschaftlich verliebt bist in ihn. Dass du ihn beständig anbetest. Dass du ihn suchst. Dass dein ganzes Herz auf ihn gerichtet ist. Dass die weltlichen Dinge, deine Selbstsucht raus ist und du Jesus im Herzen hast. Amen. Das ist das, was der Heilige Geist bezeugt. Ich kenne solche Situationen, leider viel zu wenig, aber ich kenne das in meinem Leben. Ich kann mich da deutlich daran erinnern, ich gehe mal eines Tages unsere Treppe hoch, dann durch den schmalen Flur. Plötzlich offenbart mir der Heilige Geist Jesus. Ich konnte nicht mehr, ich bin auf der Stelle auf die Knie gefallen, habe Jesus angebetet. Das hat mich so berührt, einfach nur Jesus. Ich konnte nicht anders wie Jesus anbeten. Das ist das, was der Heilige Geist wirkt. Amen. Noch eine andere Begebenheit ist schon über 30 Jahre her. Da hat mir der Heilige Geist Jesus als den allmächtigen, vollkommenen Sieger offenbart, der alle Macht und Gewalt hat über jeden Dämon. Amen. Aber in einer Art und Weise, die sich so eingeprägt hat. Ich habe nämlich damals angefangen, haben wir mit Befreiungsdiensten so und in Seelsorge, war noch jung. Und dann habe ich gemerkt, dass ich selber eine Sünde hatte, die ich nicht ganz unter den Füßen hatte. Und dass da ein Dämon dahinter steht. So weit war ich schon. Und dann war ich in der Kirche mal allein. Und habe gesagt, man kann sich doch selber befreien, weil Jesus setzt den ja frei. Da habe ich diesem Dämon Buße getan, diesem Dämon befohlen, im Namen Jesus mich jetzt zu verlassen. Und ich habe das buchstäblich gespürt. Und ich kann es mal nachempfinden, weil wir haben seitdem viele Menschen, hat der Herr freigesetzt, die dann durch den Mund Dinge ausatmen und so weiter. Und das Ding ist aus meinem Mund raus. Und sobald, ich habe es richtig gespürt, wie da raus ist. Und sobald wie das Ding raus war, kam so ein, jetzt bin ich wieder auf die Knie gefallen, so eine Offenbarung des Sieges von Jesus Christus am Kreuz, die ich seitdem noch nie wieder so erlebt habe. Der Heilige Geist hat mir im nächsten Moment sofort den Sieg von Jesus offenbart, bin auf die Knie gefallen und mein Herz war erfüllt, einfach nur mit der Offenbarung, Jesus, der Sieger über jede Macht des Teufels. Amen. Amen. Und das Ding kam nie wieder. Das ist schon über 30 Jahre her. Amen. Such du Jesus und der Heilige Geist hat es erst mir wieder mal neu deutlich gemacht. Und ich habe Phasen, wo wir anbeten, ich oben, ist im Mund. Dann plötzlich im Geist offenbart mir der Heilige Geist nur die Füße von Jesus. Und ich wage nie aufzuschauen, das reicht mir schon. Einfach seine Füße vor mein Angesicht zu sehen, die durchbohrten, ne, die Narben drin, und ihn anzubeten. Da kommt schon so eine Liebe rüber und so eine Herrlichkeit, das reicht mir schon. Erst einmal. Weil die Füße von Jesus ist das Zeichen seiner Liebe, die wurden durchbohrt. Und gleichzeitig das Zeichen seiner Autorität, denn mit diesen Füßen hat er Satan den Kopf zertreten. Amen. Amen. Deswegen ist es wichtig, die Füße von Jesus zu sehen. Und diese Dinge, die beleben meine erste Liebe neu. Das heißt, wenn das brennt in uns, dann kümmert sich Jesus um den Dienst. Amen. Wenn wir aber nur noch Dienst und Position aussehen und die Arbeit vor den Meister stellen, dann geschieht das, kann das geschehen, was Jesus ja sagt, tue Buße, tue die ersten Werke. Die ersten Werke sind immer die, die aus der Liebe getan werden, aus dieser Beziehung zu ihm. Amen. Such nicht in erster Linie den Dienst, such Jesus. Deswegen war das ein Wort an die Leiter diese Woche, aber auch an die ganze Gemeinde. Bau die Liebesbeziehung zu ihm. Und das zieht die Menschen. Amen. Amen. Ihr Lieben, für uns als Menschen ist das nicht so die, vielleicht der Grund, wo man so krass korrigieren müsste. Menschlich gesehen, hat die erste Liebe mal. Ich habe da mal bemüht, komm wieder neu rein. Aber Jesus, die Auswirkung sagt, wenn du nicht Buße tust, werde ich deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen. Das hat er zu keiner anderen Gemeinde gesagt. Nur die Laodicea, die wollte ausspeien. Aber sonst hat er die, selbst die Gemeinde, wo Isabel am Wirken war, Thyatira, die ist noch viel sanfter weggekommen. Da wollte er nur die Isabel richten und ihre Kinder. Und hat dann den Rest der Gemeinde gesagt, ihr lauft weiter in den Ding. Aber hier, wo die erste Liebe nicht brennt, wollte er die ganze Gemeinde wegrücken. Ihr Lieben, das sind ernstzunehmende Dinge. Das heißt, wenn wir in der ersten Liebe laufen, kann es sein, er rückt mal unseren Dienst weg. Dass er keine Bedeutung mehr hat. Auch wenn wir so begabt sind und alles. Die waren auch begabt, die waren gut drauf. Die waren nicht mal müde. Die waren gut. Und Jesus sagt, wenn er die erste Liebe nie wieder zurückkehrt, kommt der Leuchter weg. Das ist der echte Jesus mit dem scharfen, zweischneidigen Schwert. Der uns liebt, der uns hörte, der sanftmütig ist. Amen. Aber dort macht er keine Kompromisse, weil das Feuer des Heiligen Geistes, was zu Pfingsten fiel und was auch in dich hineinkommt, ist das Feuer der ersten Liebe. Amen. Und Gott möchte nur eins, dass das in dir und mir brennt. Wir machen uns viel zu viel Gedanken über uns. Was machen wir jetzt als nächstes von Herrn? Was macht das? Und sind getrieben. Mach dir Gedanken, wie du in eine Liebesbeziehung kommst. Der hat mir das auch wieder mal ganz neu erklärt. Dann lese ich in einem Buch, was der Konrad empfohlen hat, von Steve Hill, von dem Evangelist von Pensacola. Gesalbter Dienst weltweit, tausende Bekehrungen. Und eines Tages hat er eine Begegnung mit Jesus. Jesus streckt ihn zu Boden und sagt ihm genau dieselben Dinge. Du kümmerst dich nur, was kann ich als nächstes tun? Kümmer dich nicht darum. Kümmer dich darum, dass dein Herz voll Liebe zu mir brennt. Und das war, bevor die Erweckung ausbrach in Pensacola. Bevor er dorthin ist, hat er in England so eine Begegnung gehabt. Kümmer dich um deine Liebesbeziehung zu mir. Und du bist immer nur darauf bedacht, das und das und das und das zu machen. Lass das sein, kümmer dich und ich kümmere mich um das andere. Und Gott, er hat es getan. Es hat ihn, diese Sätze haben ihn zurechtgebracht. Und dann sind ja über 100.000 Bekehrungen gewesen in den ersten 3 Jahren in Pensacola. Das Buch ist sehr gut, kann ich nur empfehlen, wenn du mehr über Erweckung mal lesen willst. Und das zweite Buch, was Konrad gelesen hat, durch Tränen werden Erweckung gesät. Das hat am Mittwoch hat er eine gute Zusammenfassung gegeben, fand ich sehr gut und kann man nur empfehlen. Amen. Aber soweit jetzt dazu. Was nimmst du heute mit? Gott ist gekommen. Und das Feuer des Heiligen Geistes, diese Feuerzunge, ist das Feuer der ersten Liebe. Bitte den Heiligen Geist, dass er in dir diese Weltlichkeit und diese Selbstsucht verbrutzelt, verbrennt. dass er dich neu zurückführt in Gehorsam und Demut und ein intensives Verlangen, seinen Willen zu tun. Wie oft hat er schon zu uns geredet? Der Heilige Geist hat gesagt, du das nicht. Und wir sagen, okay, das ist vollkommen richtig. Aber getan haben wir es nicht. Morgen. Nächste Woche. Übernächste Woche. Die erste Liebe tut die ersten Werke. Und bitte den Herrn, dass er dein, wie wir das Bild hatten heute früh, dass er das aufbricht. Dieses hart gewordene in Religiosität und Tradition erstarrte Herz. Kalt. Ohne Empfindung. Dass die Hand Gottes das aufbricht und neues Leben freisetzt. Amen. Jetzt kannst du mal kurz was einspielen. Vielleicht können wir noch mal 2 Minuten noch mal kurz ruhig werden. Das ist eine Sache, du kannst jetzt darauf reagieren, aber ich denke, das braucht jetzt einen Beginn. Aber das braucht zu Hause Zeit, wo du das mit ihm 1:1 durchsprichst, wo du Buße tust vor ihm. Ich habe das gemacht, wir haben am Mittwoch zum Leitertreffen, hat jeder einzelne Buße getan und sich neu nach dem Herrn ausgestreckt. Wenn du willst, kannst du auch nach vorne kommen, kannst das auch tun, kannst es zu Hause tun, da dein Platz. Wichtig ist, dass du vom Herrn Buße tust und ihn bittest, dass er die erste Liebe neu entzündet. Er ist so sehr daran interessiert, viel mehr als du selbst. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du gekommen bist. Danke, dass dein Feuer in unseren Herzen brennt. Und ich bete, dass du uns überführst, wo durch unsere Selbstsucht und Weltlichkeit, durch eigene Betriebsamkeit, das Feuer der Nachlässigkeit, das Feuer der ersten Liebe nachgelassen hat. Wo wir noch die guten christlichen Werke tun, unser Gewissen damit beruhigen, aber die Herzen kalt geworden sind. Und du Herzenskenner, Jesus, zu dir beten wir, dass du unsere Herzen prüfst und dass du sie durchforschst und dass du sie erkennst, wie wir es tatsächlich meinen. Dass du unsere Herzen reinigst, das Tote entfernst, das Verkrustete aufbrichst, mit deiner Liebe erfüllst und unser Herzen wieder neu mit dir verbindest, dass deine Liebe uns erfüllt. Dass aus der ersten Liebe die ersten Werke kommen, dass wir dich immer als erstes in unseren Herzen und Gedanken haben. Dass wir dich suchen und Gemeinschaft haben mit deinem Heiligen Geist. Lass das Liebesverhältnis zu dir immer mehr zunehmen, bis zu dem Tag, da du zurückkehrst. Heiliger Geist, komm ganz neu. Tauf uns mit deinem Feuer. Wir brauchen dein Feuer. Wir brauchen es hier, heute, jetzt. Wir brauchen es als Gemeinde, wir brauchen es als ganze Nation. Nur das Feuer deines Heiligen Geistes kann die Menschen zur Umkehr bringen, die schon so stark unter dem Einfluss des Teufels stehen. Nur dein Geist kann sie in die Wahrheit führen. Und wenn du kommst, dann werden ganze Städte, Dörfer verwandelt, weil du sie zur Wahrheit zu dir selbst ziehst. Und so beten wir, dass du das wirkst auch in unserem Land. Wir haben das noch nie gesehen. Aber wir beten, dass du an Deutschland nicht vorübergehst. Dass du hier nicht vorübergehst. Komm mit deinem Feuer und taufe uns neu mit deiner Liebe, Jesus. Deine Liebe, wie in Sprüchen steht, ist die Feuerglut Jahwes. Lass sie brennen in uns. Lass uns bitte deine Gegenwart spüren am Alltag. Und lass uns geleitet sein vom Heiligen Geist. Wir wollen dich, Jesus. Wir wollen die Fülle deines Geistes. Und wir beten dich an.